there's no going back.
Aktuelle Popmusik ist zum großen Teil elektronischer Natur. Synthesizer, Samples und modulierter Gesang. Das klingt beim ersten Hinhören auch heute noch meistens sehr modern und futuristisch. Dabei ist elektronische Musik gar nicht so neu. Schon seit Ende der 60er Jahre experimentieren Popmusiker mit Elektronik. In der zeitgenössischen Klassik ist es sogar noch länger her. Die klassischen Komponisten bauten Musikmaschinen und machten das Tonband zum Gegenstand ihrer Kunst. Was vor über 70 Jahren noch Zukunftsmusik war, hat sich heute zu der populären Musik etabliert. Die avantgardistischen Experimente der Vergangenheit werden heutzutage fortgeführt, sowohl von zeitgenössischen Komponisten, aber eben auch von Popkünstlern. Interessant ist es, dass junge Künstler einen völlig anderen Zugang zur elektronischen Musik und Technik zum Allgemeinen haben. Der Produzent Michel Schulz beispielsweise, der unter dem Pseudonym Arstrid Lindgren elektronische Popmusik macht, stammt aus einem musikalischen Elternhaus und kam bereits in sehr jungen Jahren mit Musiksoftware in Berührung.
Musik hat für mich schon immer, obwohl ich klassisches Klavier gespielt habe und auch Kontrabass und so, hat für mich schon immer in einer vertikalen Ebene irgendwie in Spuren halt stattgefunden. Das heißt, eigentlich ist Musik für mich immer elektronisch. Ich mag es einfach an Knöpfen zu drehen. Programmieren tue ich nicht. Ich mag Saiten zupfen, Tasten drücken und Knöpfe drehen, aber nicht Zahlen schreiben.
Das sieht bei Timothy Schmele etwas anders aus. Er ist Informatiker, Musiker, Komponist und promoviert am Institut für Musikinformatik Karlsruhe. Wie er selbst sagt, kam er mehr über eine technophile Einstellung zur Musik.
Ich mag Technik und ich mag mit Computern. Ich bin natürlich Informatiker, programmiere natürlich gern und mache natürlich auch gern so Musik. Also es geht mir in der Elektronik nie darum, die Akustik zu imitieren. Für mich hat die Elektronik ihre ganz eigene Welt, die ich eben aus der Elektronik auch herauskitzeln möchte.
Beide Künstler kennen sich sowohl in der akustischen als auch in der elektronischen Welt gut aus. Sie bewegen sich in beiden Bereichen, ohne zu werten, welche besser ist. Ähnlich verhält es sich mit der Frage E- oder Popmusik. Bezüge zu der einen wie zu der anderen Welt haben sowohl Timothy Schmele als auch Michael Schulz. Der weiß vorher oft nicht einmal, ob jetzt Popmusik oder Nicht-Popmusik hinten rauskommt, wenn er alleine im Studio ist. Die Bezüge zu Klassik erkennt man jedenfalls sehr schnell, wenn man sich anschaut, wie Michel Schulz Musik macht.
Die Arbeitsoberfläche meiner Musiksoftware, Produktionssoftware, ist auf jeden Fall, also für mich schon immer gewesen, ist für mich äquivalent zu einer Partitur, auf jeden Fall. Das ist für mich findet Musik so statt. Für einen klassischen Pianisten findet Musik in zwei Systemen, meistens Bass- und Violinschlüssel statt. Für einen Kontrabassisten meistens in einem System Bassschlüssel. Für einen Dirigenten in der Partitur und für mich eben in einem Fenster, in dem Fall zwei Bildschirme mit Mixer und Arrangement-Fenster statt. Ja, so arbeite ich.
Das Stück, an dem ich gerade arbeite, hat den Arbeitstitel Hunger. Die Idee dahinter war ein klassisches Plug-in, also ein Effekt, der in der Popmusik sehr verbreitet ist, zu entfremden, und zwar der Autotune. Ich habe den Autotune so eingestellt, dass pro Stimme nur ein Ton verwendet wird. Allerdings besteht das verwendete Audiomaterial aus mehreren Tönen. Das heißt, jeder Ton, der nicht dieser Ton ist, der eingestellt ist, wird auf den eingestellten Ton zurückgequetscht. Ich demonstriere das mal. Das Ausgangsmaterial von der ersten Spur klingt so. Ein wunderschönes Glissando meinerseits. Mit dem Autotune, der jetzt auf C eingestellt ist, klingt das so. Und die Intention dahinter war einfach ein Gerät, das dazu da war, hässliche Musik in schöne zu verwandeln, genau für das Gegenteil zu verwenden. Und zwar etwas, was eigentlich schön ist, so wie ein Glissando, auch wenn ich es gesungen habe, in einfach etwas Hässliches und Zerstörtes und Verzerrtes zu verwandeln. Und dann natürlich durch krasse atonale Klänge das Ganze noch zu verstärken.
Experimentieren ist etwas sehr Typisches für die elektronische Musik. Michel Schulz verfolgt bei seinen musikalischen Experimenten ausdrücklich keinen wissenschaftlichen Ansatz.
Ich nehme mir den Freiraum, wenn ich nicht Popmusik mache, einfach auch mal in eine falsche Richtung zu gehen. Einfach mal falsche Sachen zu machen.
Der Musikinformatiker Timothy Schmele hingegen schon. jedoch nur, wenn er im Rahmen seiner Promotion an Klängen forscht.
Wenn ich ein wissenschaftliches Experiment durchführe, dann möchte ich natürlich gewisse Resultate haben und davon lernen. Wenn ich ein künstlerisches Experiment habe, dann bin ich der ganzen Sache einfach offen und erwarte gar nichts, sondern lass mich auf die Resultate ein und erfreue mich an dem Unerwarteten, was dann dieses Klangexperiment mir zurückwirft.
Außerhalb der Promotion hat sich Schmele mit ein paar Studenten an der Hochschule zu einem Elektroensemble zusammengeschlossen. Sie nennen sich das No-Input-Ensemble. Die Gruppe macht aus Mischpulten Musikinstrumente. Das Ganze passiert mit Hilfe von Rückkopplungsschleifen.
Wir benutzen hauptsächlich Mischpulte. Einer von uns hat sogar einfach eine Soundkarte, die nicht mal an den Computer angeschlossen ist. Und wir schließen diese Gerätschaften kurz. Das heißt, wir schließen den Ausgang von dem Mischpult zurück in den eigenen Eingang. Wenn man die Lautstärke notwendig hochdreht, kommt das Eigenrauschen aus diesen Geräten zum Vorschein, baut sich auf zu so einem Niveau, dass es eben anfängt zu verzerren. Und ab der Verzerrung fängt die ganze Sache an, interessant zu werden, weil es eben nicht linear und irgendwo chaotisch wird. Und plötzlich haben alle Regler an diesem Mischpult eine ganz andere Funktion. Und eine Funktion, von der ich gar keine Ahnung habe zuerst, wenn ich an das Instrument herantrete. Und es gibt dann immer irgendeine gewisse Position, bei der ein Klang entweder umschwingt, zu viel wird oder zurückschwingt und abstirbt. Und wenn ich dann quasi an dieser Schwelle den Regler minimals bewege, kann ich plötzlich eine riesen Bandbreite an verschiedenen Klängen aus diesem Teil herausholen. Und das ist einfach eine Entdeckungsreise, die man dann mit diesem Instrument durchführt.
Die Grenzen zwischen E- und U-Musik sind heute fließend. Komponisten, Produzenten, Musikinformatiker und Klangregisseure könnte man heute als Klangorganisatoren bezeichnen. Frei nach John Cage, der diese Entwicklung bereits Ende der 1930er Jahre vorausgesagt hat. Elektronische Musik hat bereits eine lange Geschichte hinter sich und ist heute State of the Art. Sie war also ein fruchtbares und folgenschweres Experiment. Ein Experiment, das in der klassischen Musik begonnen wurde und nachhaltigen Einfluss auf die Popmusik hatte. Und die beeinflusst heute wiederum die Klassik.
Ich finde, die Trennung zwischen zeitgenössischer Komponist und Produzent ist heutzutage so derartig verschwommen, dass ich sagen muss, ja, natürlich, du bist Musiker. Du kannst machen, was du willst. Ich habe so das Gefühl, es ist vor allem in den letzten 2 Jahren wirklich wieder willkommener geworden, auch entfremdete Klänge und ja, auch die elektronischen Spielräume ein bisschen weiter auszunutzen.
Auf der anderen Seite ist es umgekehrt. Ich glaube, ich habe Popkünstler, was man als Popkünstler bezeichnen würde. Es gibt zum Beispiel das Beispiel, dass Aphex Twin zusammen mit Chris Cunningham den goldenen Niker der Ars Electronica gewonnen haben vor Jahren. Und das auch so ein bisschen die E-Musik aufgerüttelt hat. Genauso die Glitch-Musik, Ryoji Ikeda und das Label Rasta Norton von Alvanoto, hat irgendwo so eine Grauzone zwischen Popmusik und E-Musik, die eben auch nicht aus der Akademie entsprungen ist, sondern die traditionellen Entwicklungsweg, wie es eben in der Popmusik, sag ich es mal, passieren würde, vorzeigt, aber tatsächlich auch eher E-Musik ist.